Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Entrümpeln und entsorgen ist ja schwer angesagt, weil angeblich ein reduziertes, geordnetes Leben auch ein glücklicheres Leben sein soll, worüber allerdings auch erstmal zu diskutieren wäre. Schriftsteller sollten auf jeden Fall nicht einfach ihre Briefe und Notizen im Kachelofen verbrennen, wie es die Tante einer Kollegin gemacht hat, denn für die Nachwelt und die Forscher sind diese Dokumente ungeheuer wichtig. In diesem Jahr gab es, was das betrifft, so einige geradezu sensationelle Nachlassentdeckungen und Elke Schlinsog weiß mehr dazu. Einer, ich glaube, der spektakulärsten Fälle war ja der lang erwartete Briefwechsel zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Der ist jetzt unter dem Titel »Wir haben es nicht gut gemacht« erschienen. Was ist denn das Besondere an ausgerechnet diesem Briefwechsel?
Naja, vieles war ja bekannt über dieses wenig glückliche Liebesverhältnis zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Ja, das Traumpaar des Literaturbetriebs Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre. Und man wusste von diesem umfangreichen Briefwechsel und ja, die Erben haben es lange, lange zurückgehalten und jetzt fast nach 50 Jahren nach ihrem Tod ist er endlich erschienen und ja, er legt wirklich Zeugnis ab über diese bebende, fiebernde Liebes- und Leidensgeschichte, über ihr Begehren, Vermissen, auch ihren wunderbaren Wunsch, gemeinsam eine Wohnung zu finden und auch über die späteren Kränkungen legt das Zeugnis ab. Hier wird wirklich sprachlich, psychologisch alles ausgeschöpft mit allen Gefühlslagen. Und obwohl die Briefe so viele Jahrzehnte zurückliegen in dieser Unmittelbarkeit, in der sie schreiben, sind sie eben so gegenwärtig, als ob sie gerade erst niedergeschrieben wurden.
Und hat man denn jetzt dadurch, obwohl das Paar ja wirklich sehr bekannt und ausgeforscht ist, nochmal ganz neue Einblicke in diese Beziehung?
Ja, da sind schon einige neue Details dabei und das ist natürlich auch interessant mal zu sehen, wie intensiv sich die beiden ausgetauscht haben über ihre Werke, wie eng sie in der Titelgebung dabei waren. Bei Andorra zum Beispiel macht Ingeborg Bachmann Vorschläge. Ja, wie eng auch Max Frisch bei dem ersten Erzählungsband bei Ingeborg Bachmann das 30. Jahr dabei ist. Das ist sehr, sehr auffällig. Ich finde aber am interessantesten, dass dieser Briefwechsel jetzt endlich einmal diese vielen, vielen Gerüchte klären kann, die lange die Forschung überlagert haben. Nämlich die größte Anschuldigung dabei, dass Max Frisch verantwortlich sei für diese große Lebenskrise der Autoren. Auch ist ein Vorwurf geklärt, der immer mit in der Bachmann-Gemeinde mitschwang. Bachmann sei in dem Buch von Max Frisch, Mein Name sei Gantenbein, literarisch ausgeschlachtet worden. Das hat sie selbst in ihren Nachlassnotaten als ja buchstäblich ausgeweidet und das aus ihr Blutwurst gemacht wurde. Das hat sich jetzt geklärt. Jetzt lesen wir hier schwarz auf weiß, wie früh Ingeborg Bachmann tief und eng in Lektorat, in Korrekturen involviert war. Sie wollte an diesem Roman mitschreiben, mitbegleiten. Das kann man jetzt eben zum allerersten Mal sehen. Sie wünscht ihm sogar alles Gute und das Gelingen dieses Buches. Also das ist etwas klarer geworden. Ansonsten muss ich sagen, das Rätselraten geht weiter, weil der Briefwechsel ist sehr unausgewogen. Viele Briefe wurden vernichtet und deswegen geht eigentlich mit vielen Lücken auch noch die Biografie weiter.
Aber es ist ja wohl so gewesen, dass Ingeborg Bachmann eigentlich diese Briefe zurück haben wollte nach der Trennung oder sogar eben sie in den Kachelofen, den ich vorhin erwähnt habe, am liebsten hineingeschmissen hätte. Jetzt kann man das doch alles lesen. Das sind ja doch sehr, sehr private und vielleicht auch intime Dokumente. Ist das irgendwie in Ordnung? Darf man sowas?
Ja, die Debatte, die gab es schon mal. Darf man das? Da ist ihr Lyrikband »Ich weiß keine bessere Welt« erschienen. Und diese Verse der Ingeborg Bachmann, die waren damals so tastend, stammelnd, erschütternd. Das waren ganz persönliche Dokumente einer Leidenschaft. Zeit nach der Trennung von Max Frisch. Wenn man diese Debatte verfolgt, wo die gleiche Frage gestellt wurde, dann kann man das mit der gleichen Antwort jetzt für den Briefwechsel sagen. Die Erben, die Familie Bachmann, die engsten Vertrauten, die Schwester und der Bruder haben dieser Briefwechselausgabe zugestimmt und niemandem hat sie mehr vertraut als dieser Familie. Ich finde es auch sehr, sehr interessant, weil dass wir jetzt mal diesen Briefwechsel lesen, dass wir noch darüber hinaus, neben dieser Leidensgeschichte, Dinge erfahren, die wir sonst so gar nicht gelesen haben. Ich habe Ingeborg Bachmann noch nie so als bemühte Frau und Ehefrau an der Seite von Max Frisch kennengelernt. Da nimmt sie eine rührende Rolle ein. Also wir erleben hier Geschlechterrollen der 50er Jahre. Auf der anderen Seite ist das aber eine so moderne Beziehung. Die haben ja alle Ketten gesprengt. Die wollten haben einen Venedig-Vertrag geschlossen. Die wollten eine offene Beziehung führen. Hat natürlich nicht funktioniert, wie man im Nachhinein weiß. Aber diese Beziehung war alles andere als spießig. Und es sind auch kleine Kunstwerke drin. Wir erleben die beiden in poetischen Bildern. All das ist dieser Briefwechsel, der ist eigentlich ein Liebesroman. Es ist ein Drama dieser so unterschiedlichen Vorstellung von der Liebe, was man haben kann. Er eine andere als sie. Und für mich entzaubert sie die Literatur nicht. Ihre Romane bleiben. Ich finde, dass wir jetzt endlich mal die lang tradierten Spekulationen und Mutmaßungen abschließen können.
Also ein spektakulärer Briefwechsel zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch ist jetzt da. Und eine ganz große Geschichte war ja auch, dass der Nachlass von Rainer Maria Rilke ans Literaturarchiv in Marbach gegangen ist. Da waren ja diese ganzen Dokumente fast 100 Jahre im Besitz der Familie. Jetzt wurde das gefeiert. Das hieß, es sei der spektakulärste Deal in der Geschichte des Archivs. Was ist dran? Eröffnet das jetzt tatsächlich vor allem eben für die Forschung ganz neue Sichtweisen auf den Dichter und seine Arbeitsweise?
Ja, das war ja wirklich ein Jahrhundertkauf. Also das ist ja das letzte große Archiv eines Dichters der Moderne, das im Privatbesitz war. Das muss man mal dazu wissen. Und es ist wirklich sehr, sehr groß, was hier die Urenkelin zurückgegeben haben oder jetzt ans Marbacher Archiv gegeben haben. Mehr als 10.000 handschriftliche Seiten, dazu Notizbücher. Und man muss ja dazu sagen, Rilke wollte seinen Nachlass freigeben. Also der, ich war ganz verblüfft. Man kann im Netz googeln, Testament Rilke, und da kann man nachlesen. Ich halte nichts für mein eigentliches persönliches Eigentum. Also er hat alles freigegeben. Und jetzt können wir also mit dem Nachlass wirklich bis ins Kleinste alles erschließen für die Forschung. Vieles wird digitalisiert. Und natürlich wird sich der Blick auf Rilke damit ändern. Auch durch den üppigen Briefwechsel, der jetzt dazukommt. Das sind 2.500 Briefe, die Rilke geschrieben hat. Aber auch über 6.000 Briefe von seinen Freunden, Mäzen, Künstlern aus ganz Europa, mit denen Rilke in Verbindung stand. Und ich glaube schon, dass hier so ein neues Epochenporträt auch damit sichtbar wird.
Und man kann ja wohl auch sehen, dass er eben Gedichte auch mehrfach überarbeitet hat. Das könnte ja auch so ein bisschen kratzen an diesem Bild, was man von ihm hat als das romantische Genie, so ein bisschen.
Ja, ich finde eigentlich nichts spannender, als diese Stufen und diese Etappen des Werdens mitzuentdecken. Für mich hat das immer was sehr, sehr Schönes, also Gedichte beim Entstehen sozusagen zu sehen. Und dass Dichten eben auch harte Arbeit ist, das sehen wir hier. Das zeigen seine Notizbücher. Er ist ja dafür bekannt, dass er seine Dioneser Elegie also wirklich in diesem genialen Schaffensrausch geschrieben haben sollen. Er soll eine innere Stimme vernommen haben und alles hat er aufgeschrieben. Nein, wir lesen jetzt, dass er alles mehrfach erprobte, penibel, lange daran gearbeitet hat. Und so ist es eben, Nachlässe öffnen eben Werkstätten und buchstäblich auch Türen sozusagen in das Innerste eines Dichters. Und das wird eine große Inspirationsquelle werden, wenn der Nachlass jetzt aufgearbeitet wird, vielleicht auch schon für die neue Werkausgabe von Rilke, die jetzt Anfang des Jahres mit dem ersten Band kommt.
Jetzt gab es aber dieses Jahr nicht nur spektakuläre Nachlässe, sondern auch sogenannte Vorlässe. Also da übergeben Autoren schon zu Lebzeiten ihre Materialien an Literaturarchive. Gehört das inzwischen schon zum Autorenleben dazu, dass man das macht?
Das scheint so. Das scheint zur modernen Autorschaft dazuzugehören. Wie vielleicht das Nachlassbewusstsein seit dem 19. Jahrhundert dazugehörte, gilt das jetzt für die Vorlässe in der Gegenwart. Ich finde das eine würdige Übergabe. Das ist ja einerseits eine Verdienstmöglichkeit für Autoren und vor allem jetzt ganz neue aktuelle Erwerbsstrategie der Archive. Also ganz gängiges Prozedere. Und als dann jetzt Martin Weiser im Sommer seinen Vorlass entgegennahm, von ihm höchstpersönlich, er ist 95 Jahre alt, da hat ja Marbach seinen unterirdischen Himmel genannt. Und in dieser ehrenvollen Titulierung merkt man ja auch, wie würdig er das findet. Es sind so unendlich viele Manuskriptseiten, seine gesamte Bibliothek, auch seine Tagebücher an das Marbacher Archiv gegangen, auch darunter der Briefwechsel mit Anders, Böll, Jonsson, auch mit Bachmann. Da wird also die nächste Briefwechselausgabe bald dabei sein. Ganz interessant ist ja gerade, dass zum Ende des Jahres, gerade vor einer Woche, die Meldung aufkam, dass der große zeitgenössische Autor, der US-Amerikaner Thomas Pynchon, auch 2 Regalmeter an die Huntington Library in Kalifornien übergibt. Und das ist für diesen Autor besonders interessant, dieser äußerst publikumsscheue Autor, der sich so zurücknimmt. Von ihm zu erfahren, in seinen Notizen zu lesen, wie er vielleicht sein Gravity's Rainbow, sein großes Opus Magnum geschrieben hat. Das wird die große Fangemeinde weltweit interessieren und vielleicht auch in die Archive treiben, eine Fundgrube für wirklich viele Forscherinnen und Leser. Und die Türen in diese literarischen Schatzkammern öffnen sich auch hier wieder.
Vielen Dank, Elke Schlinsuk, für diesen Überblick über die Vor- und Nachlässe im Jahr 2022.